NZZ Geopolitik.
Auf einer staubigen Sandstraße in der Westsahara, bei fast 50 Grad, fährt ein Pickup-Jeep in Richtung Algerien. Im Fahrzeug sitzen drei Männer. Alle drei tragen Uniformen, Uniformen der Polisario, der Befreiungsorganisation, die für eine unabhängige Westsahara kämpft. Der Jeep ist ganz allein in der Wüste und doch werden die drei Männer beobachtet. Und zwar von oben. Eine hochmoderne Drohne hat die drei Männer im Visier. Es handelt sich um eine Drohne der marokkanischen Armee. Die Marokkaner interessieren sich vor allem für einen Menschen. Lakhbib Mohammed Abdelaziz, ein hoher militärischer Führer der Polisario. Dann folgt der Befehl. Marokko tötet bei einem gezielten Angriff die drei Kämpfer. Das war vor genau drei Wochen, Isabel, aber in die Nachrichten hat es dieser Vorfall irgendwie nicht geschafft. Wieso nicht?
Der Westsahara-Konflikt hat schon immer deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen als andere Konflikte, insbesondere der Palästina-Konflikt. Und selbst in Algerien ist das so, der Schutzmacht der Polisario. Und das Zweite ist, dass die politische Großwetterlage sich sehr stark verändert hat, und zwar zugunsten Marokkos, sodass selbst der Tod des Sohnes, das war nämlich dieser Abdelaziz, des legendären Polisario-Führers, es nicht in die Schlagzeilen schafft.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlene Oehler. Seit genau 50 Jahren wird um den völkerrechtlichen Status der Westsahara gestritten, weitgehend abseits der Schlagzeilen. Seit ein paar Monaten aber kommt eine neue Dynamik auf, die das Potenzial hat, die Machtbalance der gesamten Region und weit darüber hinaus zu verschieben, sagt die Nordafrika-Expertin Isabel Wehrenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlich willkommen, Isabel. Für einmal, das ist eine Premiere auch für mich, bei uns im NZZ-Studio in Berlin.
Hallo, guten Morgen, Marlene. Schön, hier zu sein.
Nun, der Konflikt um die Westsahara dauert schon seit 50 Jahren an und war lange als vergessener Konflikt beschrieben. Es ist so schwierig, manchmal bei langen Konflikten den Startpunkt auszumachen. Isabel, was ist es hier?
Auch schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, es ist so, dass es spanisches Kolonialterritorium war und Spanien sich 1975 zurückgezogen hat. Also es ist eine Art Dekolonisierung, die aber nicht so geendet hat, wie sich das die Befreiungsbewegung Polisario, die zwei Jahre früher gegründet wurde, gewünscht hatte. Mhm. Sprich, nachdem die Spanier abzogen, Mauretanien und Marokko haben das Territorium beansprucht und Marokko ist im sogenannten Grünen Marsch. Ein riesiger Marsch, bei dem Hunderttausende von Marokkanern mitgelaufen sind in die Westsahara und hat sich da festgesetzt seither und beansprucht ungefähr 80% des Territoriums. Mhm. Nun ist es so, dass dieser Grüne Marsch in Marokko eine ganz wichtige Bedeutung hat. Also der König hält jedes Jahr eine Rede anlässlich des Datums des Grünen Marsches. Und diese Frage der, in Anführungszeichen, wie die Marokkaner es nennen, territorialen Integrität ist ganz zentral für die Legitimität auch des Königshauses und für die marokkanische Identität. Aber in diesem Prozess sind natürlich ganz viele Sahrauis geflohen.
Sahrauis, also die Bevölkerung der Westsahara nennt sich so.
Genau. Und heute leben gemäß UNO 175.000 auf algerischem Territorium. Und Algerien wiederum ist natürlich dadurch und nicht nur dadurch auch Teil dieses Konfliktes geworden, weil es ja selbst aus einer Befreiungsbewegung entstanden ist.
Also diese Polisario, repräsentieren die all die Sahrauis auch in den Flüchtlingslagern oder wie steht es um die Akzeptanz?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Frage einfach nicht beantworten kann, weil es keine Umfragen gibt. Mhm. Es gibt weder repräsentative Umfragen, die wirklich in einem freien Kontext geführt werden können, in diesen Flüchtlingslagern in Tindouf, noch gibt es das übrigens da, wo Marokko ist, in den sogenannten marokkanischen Südprovinzen. Das heißt, wir wissen nicht, wie stark die Unterstützung ist, aber wir können davon ausgehen, dass sie in den Flüchtlingslagern recht stark ist oder sehr stark, während das wahrscheinlich in den Anführungszeichen marokkanischen Südprovinzen anders gelagert ist. Aber auch da gibt es Unterstützung, auch da gibt es zivilgesellschaftliche Organisationen, die Polisario nahe sind und es natürlich entsprechend schwer haben.
Also diese Flüchtlingslager der Sahrawi sind ja in Algerien großmehrheitlich.
Im Süden Algeriens. Also ja. Das ist eine unglaublich trostlose Gegend. Ich war nie da. Es ist ganz schwierig, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin dahin zu kommen.
Mhm. Aber es stellt ja schon auch die Frage, welche Rolle spielt Algerien denn in diesem Konflikt?
Also für Algerien ist dieser Konflikt gewissermaßen auch mit identitätskonstituierend. Algerien ist aus einem Dekolonisierungskampf, aus einem Befreiungskrieg heraus entstanden und hat in seiner Geschichte, nach seiner Unabhängigkeit, alle afrikanischen Befreiungsbewegungen unterstützt. Und für Algerien ist die Westsahara quasi die letzte afrikanische Kolonie. Und so müssen jetzt die Sahrawi unterstützt werden. Sie werden auch militärisch bis zu einem gewissen Grad unterstützt, wobei ganz klar ist, dass Algerien ihnen nicht die neuen Technologien gibt, weil Algerien Angst hat vor einer Eskalation. Mhm.
Aber man kann sagen, das ist ein Konflikt, der sich ausgeweitet hat, dieser Westsahara-Konflikt zu einem Konflikt zwischen Marokko, den Sahrawis und Algerien.
Ja, und Mauretanien ist letztlich auch involviert, weil Mauretanien grenzt sowohl an die Westsahara als auch an Algerien. Mauretanien hat enge gesellschaftliche Beziehungen zu beiden. Und Mauretanien kann sich nicht festlegen, nicht auf die eine oder andere Seite schlagen, obwohl es enormem Druck ausgesetzt ist. Das heißt, es ist wirklich die ganze Region und auch die maghrebinische Integration, also die Integration der 5 Maghreb-Staaten hat darunter gelitten, weil dieser Konflikt verhindert hat, dass Algerien und Marokko normale Beziehungen haben. Aber es gibt auch jenseits des Konflikts, vielleicht kommen wir darauf auch noch, eine ganze Menge von Gründen, warum es schwierig ist zwischen Algerien und Marokko.
Ja, darauf kommen wir noch genau. Aber zuerst vielleicht noch ganz kurz, was ist denn eigentlich der Streitpunkt oder warum ist die Westsahara zu so einem Streitobjekt geworden? Zumindest von außen betrachtet ist es viel Wüste, keine Städte, wenig Infrastruktur, wenig Menschen.
Also es gibt natürlich in der Westsahara eine ganze Menge von Ressourcen. Das beginnt mit Fischereigründen, die sehr, sehr reich sind, mit Phosphatvorkommen, die zu den größten weltweit gehören. Das ist übrigens aktuell auch wieder großes Thema mit der Blockade der Straße von Hormuz. Ja. Weil Phosphat wird zur Düngerherstellung gebraucht, ist es wichtig für erneuerbare Energien, Solar und Wind, weil es ja am Atlantik ist. Und mit diesen erneuerbaren Energien werden in Marokko schon Entsalzungsanlagen betrieben und sollen noch mehr betrieben werden. Und Marokko will auch grünen Ammoniak herstellen, was für die Düngerherstellung wiederum sehr wichtig ist. Dann geht es um potenziellen Export von Strom, von grünem Wasserstoff. Und es geht natürlich auch um Handelskorridore und Konnektivität zwischen Europa und Subsahara-Afrika. Transportwege, das ist für Marokko ganz wichtig. Der einzige Transportweg von Marokko nach Subsahara-Afrika führt über die Westsahara, der einzige Landweg. Gerade baut Marokko einen Riesenhafen, auch in der Westsahara, in Dakhla, der zu ungefähr 60% fertiggestellt sein soll, der wiederum ganz wichtig ist für die Konnektivität. Also da steht schon sehr viel auf dem Spiel für Marokko. Und auch für Algerien ist es interessant, weil die Westsahara, wenn sie Algerien nahe ist, natürlich auch Zugang zum Atlantik verspricht.
Okay, und Streitpunkt ist natürlich auch, wem diese Westsahara gehört.
Genau, für Marokko gehört die Westsahara zu Marokko. Für die Algerier ist es ein besetztes Gebiet und für die Polisario auch. Das heißt, es ist ein ungelöster Konflikt und es ist gemäß UNO ein nicht selbstregiertes Hoheitsgebiet. Also auch gemäß UNO-Resolution ist der Status nicht geklärt. Mhm. Das ist ein großes Thema. Und dann geht es noch weiter. Es gab ja militärische Eskalation bis 1991, als es zu einem Waffenstillstand kam und eine UNO-Mission dahin gesetzt wurde mit dem expliziten Mandat, ein Referendum zu organisieren über die Unabhängigkeit, was nie stattgefunden hat, weil es schon Streit gab darum, wer darf eigentlich abstimmen in diesem Referendum. Die Marokkaner haben unter anderem sehr viele Marokkaner angesiedelt in dem Gebiet, also aus Kernmarokko, sodass die ganze Demografie unklar ist und es ganz schwierig war, dieses Referendum zu organisieren, weil eben blockiert wurde. So ist der Konflikt zu einem Frozen-Konflikt geworden, aber 30 Jahre lang danach ohne militärische Eskalation. Das muss man auch sagen. Mhm. Also es war relativ ruhig bis Ende 2020.
2020, ja, da war Donald Trump in seiner ersten Präsidentschaft und er sorgte mit einem Tweet für eine neue Dynamik. Aus Schweizer Sicht würde man dazu sagen, ein Kuhhandel fand da statt.
Also, das war ein wahrer Paukenschlag und es waren eigentlich zwei Tweets. Am 10. Dezember hat Trump erstens getweetet, dass die USA die marokkanische Souveränität über die Westsahara anerkennen und dass der Autonomieplan die einzige Basis für eine Lösung sei. Mhm. Und dann kam gleich der zweite Tweet, der ankündigte, dass zwischen den großen Freunden Amerikas, Israel und Marokko, volle diplomatische Beziehungen aufgenommen werden würden. Das heißt, dass Marokko letztlich zu den Abrams Accords, zu diesen Abkommen, die bereits Bahrain und die Vereinigten Emirate abgeschlossen hatten mit Israel, Friedensabkommen, dazustoßen würde. Dazu muss man aber sagen, dass natürlich Israel schon vorher Beziehungen zu Marokko hatte. Also ich habe oft erlebt, wenn ich da unterwegs war, dass israelische Reisegruppen da waren. Mhm. Also es war eins der wenigen arabischen Länder, wo man wirklich Israeli antreffen konnte, die nicht irgendwie verborgen mit zweitem Pass reisen.
Mhm. Also das heißt, die Normalisierung war nicht mehr ganz so ein großer Schritt wie bei anderen Staaten.
Absolut, aber wurde natürlich als das präsentiert und war für Israel, glaube ich, ganz wichtig, weil es wirklich jetzt offiziell war. Und danach gab es einen Dominoeffekt. Ja. Danach sind ganz viele andere Staaten, Subsahara-Afrika, Lateinamerika, aber auch Europa, haben schrittweise die marokkanische Souveränität anerkannt.
Mhm. Gut, also aber mit diesem Tweet oder bei diesem Kuhhandel sieht man US-Präsident Trump anerkennt Marokkos Souveränität über die Westsahara, quasi auch über die UNO hinweg. Oder? Das ist nicht abgesprochen.
Absolut. Mhm. Und natürlich auch über die Polisario und die Sahrawi-Bevölkerung hinweg.
Wie hat Marokko das denn geschafft?
Also es geht ja nicht nur um den Kuhhandel mit Trump, sondern Marokko hat unglaublich strategisch über mehrere Jahrzehnte agiert. Und es hat im Prinzip seine ganze Außenpolitik auf dieses Ziel ausgerichtet und gegenüber unterschiedlichen Akteuren unterschiedliche Register gezogen. Also es begann damit, dass Mohammed VI., der König, in ganz Afrika rumgereist ist, unglaublich viel investiert hat in Subsahara-Afrika, vor allem in Westafrika, aber nicht nur, wieder in die Arabische Union eingetreten ist und hier erstmal sehr viel Zustimmung bekommen hat, was schon ganz wichtig war in seiner Konkurrenz zu Algerien. Mhm. Das war quasi die afrikanische Dimension mit Religionsdiplomatie, mit Investitionen, mit ganz vielem hat er das geschafft. Mhm. Dann hat er Interessen von europäischen Staaten genutzt. Bei Spanien kann man sagen, hat Marokko sehr erfolgreich die Migrationskarte, um es in Anführungszeichen zynisch zu sagen, gespielt. Es hat eine diplomatische Krise gegeben, nachdem der Polisario-Chef in Spanien medizinisch behandelt wurde, 21. Dann hat Marokko in Ceuta und Melilla sehr viele Migranten, Migrantinnen über die Grenze gelassen. In Spanien hat das natürlich eine gewisse Panik ausgelöst. Wir kennen ja die innenpolitischen Stimmungen in Europa. Und das hat dann dazu geführt letztlich, dass Spanien die Souveränität beziehungsweise also etwas weniger deutlich als die Amerikaner, aber letztlich auch anerkannt hat. Mhm. Bei Frankreich sah es wiederum anders aus. Also jeder Staat hat seine eigenen Interessen. Bei Frankreich ging es darum, dass Frankreich im Sahel, im restlichen Maghreb, überall unerwünscht wurde. Also Frankreich ist rausgeflogen. Mhm. Macron versucht mit Algerien bessere Beziehungen zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Dann hat er voll auf die marokkanische Karte gesetzt. Quasi als letzter Staat seiner ehemaligen Kolonien oder seiner der französischen, der noch pro-französisch war. So, und hat sich einfach gesagt, so, wir setzen jetzt auf Marokko. So war das mit Frankreich. Dann haben die Marokkaner es auch mit Deutschland versucht. Da hatten sie nicht so viel Erfolg. Und grundsätzlich macht Marokko das sehr stark über Nation Branding. Also ist ein pro-westlicher Akteur, steht in der Ukraine auf der richtigen Seite, ist in multilateralen Gremien konstruktiv, organisiert Klimakonferenzen. Da gibt es dann natürlich den Vorwurf teilweise des Greenwashing. Und gleichzeitig muss man sagen, dass Marokko tatsächlich bei Klimapolitik, bei erneuerbaren Energien einer der Pioniere in Afrika ist. Und nicht zuletzt hat Marokko unglaublich viel in Lobbying investiert. Also das ist sehr strategisch, sehr, sehr breit, sehr erfolgreich, sehr klug gefahren worden.
Wir sind gleich zurück.
Denken, fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch/live. Wir freuen uns auf Sie.
Also, die Marokkaner erreichen durch geschicktes Politmarketing ihr Ziel, nämlich die marokkanisch besetzte Westsahara wird immer salonfähiger. Das ist gegen außen. Was passiert denn in der Westsahara selber? Also wie agieren dort die Marokkaner?
Natürlich sieht man das, dass die Marokkaner versuchen, sehr viel mehr Investitionen dahin zu bekommen und dass auch internationale Firmen teilweise direkt oder indirekt da investieren, wobei das ganz schwierig ist, weil es ja eine Grauzone ist aufgrund des nicht geklärten Status. Das heißt, sie befinden sich in einer juristischen Grauzone, die Firmen, die investieren, aber sie tun es trotzdem. Es gibt Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofes, die sagen, dass mit Marokko keine Verträge abgeschlossen werden sollen, wenn nicht die Sahrawi einverstanden sind mit der Nutzung von Ressourcen zum Beispiel oder den Investitionen. Das ist alles nicht umgesetzt worden. Also es ist ganz viel Ambiguität auf ganz vielen
Ebenen. Also es ist immer noch ein großer Graubereich, weil ja diese Rückendeckung durch die USA, die ist nicht völkerrechtlich abgesichert.
Aber sie sind ja nicht mehr nur die USA. Also es ist Frankreich und wir haben ja eine neue UNO-Resolution, die sich sehr stark in die marokkanische Richtung bewegt hat. Mhm. Also im letzten Ende Oktober kam es zu einer UNO-Resolution, die erstmals den marokkanischen Autonomieplan, der vorher so vage erwähnt wurde, jetzt quasi zur Grundlage von Verhandlungen macht.
Mhm. Ja, und wie sieht der denn aus, dieser Autonomieplan? Also so eine Art Modell Grönland oder wie muss man sich das vorstellen?
Also der ursprüngliche Autonomieplan war sehr rudimentär. Und jetzt haben die Marokkaner etwas deutlich Ausgearbeiteteres vorgelegt, auf Druck der Amerikaner auch und der Vereinten Nationen. Also es würde ein unabhängiges Parlament geben, es würde eine Regierung geben, aber die ganze Außen-, Sicherheits- und so weiter Politik wäre unter marokkanischer Souveränität, dem Palast und so weiter. Mhm. Fragen, die sehr umstritten sind, sind, wie kommt man dahin? Wird es ein Referendum geben? Wer darf abstimmen in diesem Referendum? Mhm. Dann ganz umstritten ist auch, wie viele Flüchtlinge dürfen zurückkehren? Dann ist ganz klar, dass bislang in dem, was Marokko präsentiert hat, der König quasi den Regierungschef ernennen würde. Das heißt, es wäre nicht demokratisch gewählt.
Also ein Chef von Marokkos Gnaden.
Genau, so dass dieses ganze gewählte Parlament natürlich einen ganz anderen Status hätte. Dann gibt es Fragen über die Gerichtsbarkeit. Aber es sind offensichtlich eine ganze Reihe von Details ausgearbeitet, aber die heikelsten Fragen, da gibt es noch keine Lösung für.
Aber es ist ganz klar, oder dieser Tauschhandel mit den USA ist über die Köpfe der Sahrawi oder der Polisario, zumindest der Vertretung, hinweg gefällt worden, weil die ja immer noch ein unabhängiges und selbstbestimmtes Westsahara sich wünschen.
So ist es. Davon kann man ausgehen. Ich habe, wie gesagt, gibt es wenig Umfragen. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass Sahrawis, die in der Westsahara leben, da in den marokkanischen Anführungszeichen, sage ich immer, Südprovinzen, dass diese Sahrawis Mobilitätschancen in Marokko haben, solange sie nicht politisch aktiv sind, also gegen Marokko. Also man trifft marokkanische Diplomaten, die einen Sahrawi-Hintergrund hat, in der marokkanischen Verwaltung immer wieder. Also Marokko ist sehr bestrebt, auch die Sahrawi-Kultur und so weiter zu vereinnahmen, um zu zeigen, das funktioniert doch bei uns ganz gut.
Gut, über die Köpfe der Sahrawi hinweg, haben wir jetzt gesagt, war dieser Kuhhandel entstanden, aber eben natürlich auch über die Köpfe der Algerier hinweg. Was bedeutet das jetzt für die Rivalität zwischen Marokko und Algerien?
Das ist natürlich sehr schwierig für die Algerier. Es ist aber so, es gibt so eine Art Rollenteilung, auch innerhalb der EU. Zum Beispiel Italien ist ganz nah an Algerien dran. Also die haben ganz viele Verträge im Öl- und Gasbereich abgeschlossen und Algerien ist eben auch sehr wichtig für die europäische Energiesicherheit. Mhm. Auch Deutschland hat sich nicht klar auf eine Seite geschlagen. Die Briten versuchen zwischen beiden Seiten so ein bisschen hin und her zu machen. Das heißt, es ist für Algerien sicherlich eine schwierige Situation. Man sieht auch darum, wie Algerien darum ringt, kein Gesicht zu verlieren. Der algerische Außenminister hat neulich erklärt, dass eigentlich würden die ganzen Verhandlungen, die ja jetzt direkt zwischen Marokko und der Polisario sein sollen, sagt er, es ist höchst unklar und Algerien da gar nicht involviert. Die Marokkaner wollen, dass Algerien Partei ist. Das sei das, was man schon immer gewollt hätte. Also die Algerier versuchen, das jetzt so darzustellen, auch es sei das, was sie wollen, wichtig, als hätten auch sie sehr viel Einfluss. Und jetzt ist es auch ganz stark so ein Imagekrieg. Beide Seiten haben PR-Agenturen. Und ich glaube, das Problem, was Algerien hat, ist, dass Algerien nicht so richtig weiß, was es eigentlich verlangen kann im Gegenzug. Mhm. Auch um nach innen Gesicht zu wahren, weil es ja auch nach innen wichtig ist, weil man sich so als prinzipientreu, als Unterstützer dieser
Unabhängigkeitsbewegung.
Nicht nur der Bewegung, mhm. auch der Bevölkerung, ja. als Schutzmacht immer präsentiert hat. Also wenn da nichts für Algerien rausspringt und was man hört aus den Verhandlungen ist, dass da die Algerier unbedingt möchten, dass dieses möglicherweise oder wahrscheinlich autonome Territorium eines Tages seine Außenwirtschaftsbeziehung selber entscheiden kann, mit wem es die hat. Was natürlich für Algerien auch wiederum sehr wichtig wäre, weil es geht um Zugang zum Atlantik, es geht um die Beziehung zu Westafrika. Und auch da möchte Algerien natürlich mitspielen und Algerien möchte nicht, dass Marokko auf der ganzen Linie durchmarschiert,
ja.
was
ja.
natürlich ein Risiko ist, wenn es eine Lösung gibt.
Aber das sind jetzt die Wünsche oder das ist die Wunschebene. Aber was für Trümpfe hat Algerien denn? Ich meine, du hast vorhin die reichen Gaslieferungen, Gasvorkommen angesprochen.
Ja, gerade in diesem Gasbereich gibt es eine enorme Konkurrenz. Zwei Pipelines, die Algerier machen jetzt ganz stark voran mit einer Pipeline von Nigeria über Niger nach Europa. Mhm. Die Marokkaner haben ein Konkurrenzprojekt, was wirklich sehr viel komplexer ist, weil 16 Staaten involviert. Das heißt, die Algerier versuchen jetzt so, sich, wie soll ich sagen, unentbehrlich zu machen. Mhm. Die Algerier haben Trümpfe wiederum ein bisschen im Sahel. Sie haben sehr viel verloren da. Sie hatten früher sehr, sehr gute Beziehungen zu Mali zum Beispiel, zu den anderen Sahelstaaten. Das hat sehr gelitten in den vergangenen Jahren. Marokko kam auch da besser vorwärts. Aber in jüngerer Zeit bietet Algerien sehr viel Entwicklungshilfe und so weiter an. Das heißt, Algerien gewinnt wieder in einem Gebiet, was ihm sehr wichtig ist. Mhm. Und Algerien ist natürlich in der Terrorismusbekämpfung ganz wichtig. Algerien ist natürlich auch ein unglaublich wichtiger Akteur, auch als das größte Land Afrikas. Mhm. Und die USA sehen das auch. Es gibt immer wieder hochrangige amerikanische Besuche. Man will versuchen, Algerien bei Laune zu halten. Das ist völlig klar.
Aber klar ist auch, Algerien muss sich neu orientieren in dieser Situation, um Marokko nicht allein das Feld zu überlassen. Und du hast vorhin, glaube ich, schon angedeutet, diese Annäherungen auch an andere geopolitische Akteure.
Genau. Wir haben natürlich eine Situation, in der, und das ist jetzt sehr holzschnittartig, Marokko quasi, es gibt so eine marokkanisch-israelische, auch emiratische US-Allianz, ja. kann man sagen. Ja. Und Marokko spielt natürlich damit, dass es sagt, Algerien und der Iran und Russland und all diese Akteure. Das wird jetzt natürlich alles sehr viel schwieriger. Es ist schon mit Trump schwieriger geworden, weil natürlich Trump ja seine bekannte Affinität oder was immer zu Putin hat. Und das jetzt mit Iran auch in eine andere Richtung läuft, als sich die Marokkaner, die keine diplomatischen Beziehungen zu Iran haben, die immer behaupten, Algerier würden mit Iran und Hisbollah und alles Mögliche zusammenarbeiten. Richtig handfeste Belege dafür gibt's nicht. Aber es ist schon so, dass hier unterschiedliche Allianzen am Werk sind. Algerien versteht sich gar nicht mit den Emiraten, die im Sahel sehr aktiv sind, die auch im Sudan sehr aktiv sind. Auf einer anderen Seite als Algerien. Algerien ist da nicht aktiv, aber quasi entgegen den Interessen. Und das heißt, da sind sehr viel größere Stakes im Spiel. Ja.
Also dieser Westsahara-Konflikt ist weit mehr als nur ein lokaler oder regionaler Konflikt oder ein Problem.
Absolut. Und die Frage ist natürlich, wer hat ein Interesse an seiner Regelung? Mhm. Und ich würde behaupten, dass das größte Interesse haben die USA. Also weil Präsident Trump natürlich einerseits sich ja sehr gerne als Friedensstifter darstellt, weil die Amerikaner diese ganzen Friedensmissionen abbauen wollen, aus Finanzgründen und auch aus ideologischen, weil sie immer behaupten, die seien sinnlos. Und ich glaube, die Marokkaner würden lieber auf Zeit spielen. Weil die Zeit letztlich auf ihrer Seite ist, solange die Amerikaner keinen Druck machen. Also sie können mehr investieren, sie können die Region mehr entwickeln, sie können quasi die ganze Westsahara mehr in Marokko integrieren, wirtschaftlich, versuchen es auch gesellschaftlich. Und bei den Algeriern ist es auch so, dass sie natürlich das nach innen brauchen können, dass sie sagen, wir unterstützen diese Bewegung. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Algerier schon auch ein Interesse an einer Lösung hätten, solange sie eben im Rahmen der Vereinten Nationen geschieht und solange die Sahrawi aus algerischer Sicht nicht komplett über den Tisch gezogen werden.
Also kann man sagen, dieser Autonomieplan Marokkos, der gewinnt aber, so wie du das beschrieben hast vorhin, der gewinnt immer mehr an Akzeptanz, diese Machtpolitik aus den USA in Bezug auf die Westsahara setzt sich einmal mehr durch, letztlich eben mit dieser Unterstützung für Marokko und über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Du hast gesagt, die Polisario ist nicht im Boot eigentlich bei diesen ganzen Plänen jetzt, wie diese Autonomie aussehen soll.
Nee, die Polisario ist auch aufgefordert worden, dazu Stellung zu beziehen. Hat nach dem, was ich höre, sich bisher aber ein bisschen verweigert. Also es ist im Moment eine schwierige Situation in den Verhandlungen. Aktuell sollen auch keine stattfinden. Also es hat 3 Runden gegeben, von denen man weiß. Es gibt immer wieder Gerüchte von Gesprächen, aber es dringt irre wenig durch. Und meines Erachtens hat es damit zu tun, dass das mal wieder, und das ist sehr typisch für Trump, in einem Mini-Kreis gemacht wird. Und das State Department, die klassischen Diplomaten außen vor sind. Die sind nicht informiert in Washington. Ich vermute aber, die Amerikaner werden alle Druckmittel brauchen. Und es gibt immer wieder so ein Druckmittel, dass man sagt, man erklärt die Polisario zu Terroristen. Das wird nicht geschehen. Aber es gibt Senatoren, die das verlangen. Und das ist natürlich ein enormes Druckmittel. Das würde Algerien unter Druck setzen, würde die Polisario unter Druck setzen. Also es ist im Moment alles offen. Aber ich würde sagen, wenn es zu einer Lösung kommt, wird es wahrscheinlich tatsächlich eine Autonomielösung sein. Und die Frage ist dann, wie autonom können sie wirklich agieren innerhalb einer marokkanischen Souveränität?
Gut, Isabel, jetzt ganz zum Schluss, nach all diesen sehr, sehr spannenden, aber sehr komplexen Ebenen, die wir alle angeschaut haben, 50 Jahre schon dauert dieser Konflikt um die Westsahara. Siehst du jetzt mit diesen neuen Entwicklungen, auch dieser Kräfteverschiebung in der Region, irgendeine Perspektive, die eine nachhaltige Lösung für die Westsahara oder den Westsahara-Konflikt bringen kann?
Also das positivste Szenario wäre tatsächlich, dass es zu einer verhandelten Lösung kommt, die höchstwahrscheinlich eine Autonomielösung sein würde, die aber von den Sahrawi, von der Polisario mitverhandelt, akzeptiert wird und möglichst weitgehend wäre. Auch in übrigens der Ressourcenfrage ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Das wäre wahrscheinlich unter den aktuellen Umständen das positivste Szenario. Weniger positiv wäre, wenn jetzt die USA einfach entscheiden, wir drücken etwas durch, zusammen mit Marokko und anderen. Man muss dazu sagen, dass auch in der Arabischen Liga die Mehrheit die marokkanische Position unterstützt, Algerien da recht alleine dasteht. Also auch das ist denkbar, wäre aber sicherlich nicht nachhaltig. Dann gibt es möglicherweise, sich nichts tut. Wenn jetzt die USA beginnen, sich zu desinteressieren, was ich nicht glaube, aber was sein könnte, weiter Frozen Conflict oder Low-Level Gewalt oder es könnte eine Eskalation geben, aus Versehen. Weil ich bin überzeugt, weder Marokko noch Algerien wollen einen Krieg. Aber natürlich kann etwas aus dem Ruder laufen, aber ich halte das für wenig wahrscheinlich. Ich halte es im Moment für am wahrscheinlichsten, dass es eine Autonomielösung geben wird über Zeit. Die Frage ist nur, wie weitgehend sie sein wird und ob sie den Ansprüchen der Sahrawi, ich sage jetzt nicht der Polisario, aber der Sahrawi-Bevölkerung einigermaßen gerecht werden wird.
Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank, dass ihr mich hier gehabt habt.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit der Maghreb-Spezialistin Isabel Wehrenfels von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Und wartet noch mit Abschalten. Wir haben da noch was für euch. Exklusiv für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Über den Link in den Shownotes könnt ihr euch anmelden und 7 Tage lang gratis die NZZ online lesen. Und versprochen, das ist keine Abo-Falle. Nach einer Woche endet das Abo automatisch. Ein kleines Dankeschön quasi für eure Ohrentreue. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Marlene Oehler. Einen schönen, hitzefreien Tag wünsche ich euch. Macht's gut und bis bald.